Postkarten, das müssen nicht immer nur Urlaubsgrüße und Weihnachtswünsche sein. Vor einem guten Jahrhundert, zur Hoch- und Blütezeit der kleinen Bildmitteilungen, wurden die Karten auch eifrig im politischen Kampf eingesetzt. Und das auch in den böhmischen Ländern. Eine Ausstellung im Prager Postmuseum zeigt die Rolle der Postkarte in den nationalen Auseinandersetzungen zwischen Tschechen und Deutschen in Böhmen. Thomas Kirschner berichtet. Die böhmische Landbevölkerung bekränzt eine Kaiserbüste. Habsburgische Idyllenmalerei auf einer tschechischen Postkarte des späten 19. Jahrhunderts? Nicht ganz, das Motiv hat seine Tücke. Der Ehrenkranz für den Kaiser ist nämlich aus Lindenzweigen gewunden, der slawische Nationalbaum. Ein Fingerzeig auf das nie eingelöste Versprechen Franz Josefs I., auch die böhmische Königskrone entgegenzunehmen. Die Botschaft? Treue zum Kaiser ja, aber nicht um den Preis der nationalen Selbstverleugnung. Die kleine Ansichtskarte verbildlicht tschechische Identität, greifbar, verständlich und in tausendfacher Auflage. Auf der Suche nach dem Gegenüber von deutsch-böhmischen und tschechischen Selbstdefinitionen hat der Kieler Bohemist Rudolf Jaworski gut 2000 solcher Bildpostkarten zusammengetragen.
Ein Einstieg waren zunächst einmal Karikaturen. Ich habe mich mit Karikaturen beschäftigt und dann irgendwann kam ich dann auch zu den Postkarten. Die Karikaturen sind natürlich relativieren Identitätskonstruktionen. Die Postkarten, die Bildpostkarten sind eher affirmativ, nicht? Also die verstärken Identitätskonstruktionen. In diesen Postkarten sind diese Identitätsbilder verdichtet und, ja, und sie sind halt massenhaft kommuniziert worden. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Nicht? Stärker als eine Zeitung und eine Broschüre.
Unüberschaubar groß war die Vielfalt der Karten, mit der jeder Verein, jeder Bund und jede Organisation ein eigenes Bekenntnis ablegen wollte.
Diese Postkarten sind von nationalen Vereinen, von Sängervereinen, Turnervereinen, Schulvereinen, Matice Česká oder Deutscher Schulverein, sind die hauptsächlich vertrieben worden, nicht? Und unter das Volk gebracht worden, in Anführungsstrichen.
Welche Motive hat man denn da gefunden, auf tschechischer wie auf deutscher Seite?
Was ich heute Abend vorgestellt habe, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Die haben auch unpolitische Motive verbreitet, also Neujahrsgrüße, Geburtstagswünsche, Weihnachtsgrüße. Aber die politische Botschaft reduzierte sich dann auf das Logo der entsprechenden Vereinigung. Das war immer mit eingefügt. Es gab kein Thema, das nicht auf Postkarten festgehalten worden wäre, was heute ein völliges Unding ist.
Einer der Höhepunkte des nationalen Kampfes via Ansichtskarte war die Badeni-Krise des Jahres 1897, der letztlich gescheiterte Versuch, in Böhmen und Mähren das Tschechische zur gleichberechtigten Amtssprache zu erheben. In seinen Abenteuern in Prag erinnert sich Egon Erwin Kisch aus postalischer Sicht an die flammenden Debatten im Wiener Parlament.
Gewiss war es nur die Ansichtskarte, die den Wiener Reichstag 1897 so populär machte, den Griechentempel am Franzisring zu einem Volkshaus ganz Österreichs, die Themen und Abgeordnete in allgemeines Interesse rückte und die parlamentarischen Vorgänge in ganz Österreich stürmische Resonanz finden ließ. Anstelle der fotografischen Ansichten wurde die politische Ansicht auf der Postkarte veranschaulicht. Eichenlaub, germanische Göttergestalten, Runen, Kornblumen, der nationale Dreifarb bildeten Umrahmungen für idealisierte Bilder konationaler Abgeordneter, neben welche ein sehr markanter Satz aus einer ihrer Reden gedruckt war. Zerrbilder gaben den Gegner der Lächerlichkeit preis.
Es war der Versuch, die jeweils andere Nationalität aus dem Wahrnehmungshorizont herauszukatapultieren. Das ist ja das Motto der Ausstellung, suikis remu, jeder zu den Seinen, also sich zu separieren. Das war im Grunde genommen die Absicht, sich nur auf sich selbst zu beschränken. Und das war eine Illusion, weil das Leben lief in den böhmischen Ländern ganz anders.
Nicht aber in den nationalen Vereinen, die um die Jahrhundertwende auf beiden Seiten den Ton in der Öffentlichkeit bestimmten. Nochmals die Erinnerungen von Egon Erwin Kisch.
Jeder Volkstag, jedes Sängerfest, jede Abgeordnetenwahl, jeder Schutzverein, jede Protestversammlung, jede Studentenvereinigung, jeder Bauerntag, jeder Sängerkampf und jedes Wettturnen haben ihre Postkarten, die Wotan, Germania oder Sankt Michael mit dem Flammenschwert zeigen. Vorkämpfer aus deutschen Freiheitskämpfen erleben neue Wirkungen, denn ihr Bild erscheint auf der Karte. Die Porträts der volkstümlichen Abgeordneten, deren Namen man bisher nie gehört hatte, werden auf Ansichtskarten vervielfältigt.
Und zumindest auf tschechischer Seite fanden nicht nur die Konterfeis hochgestellter Männer den Weg auf die Postkarte. Auch kleine Heldentaten für die Nation wurden gewürdigt. Das belegt etwa das Porträt von Luisa Schilena aus der Sammlung von Rudolf Jaworski.
Luisa Schilena war eine einfache Abgeordnetenfrau, die tschechische Abgeordnete versorgt hat mit Lärminstrumenten für den Wiener Reichsrat. Aber es war nicht nur diese Frau, die eine eigene Porträtpostkarte bekommen hat. Turnlehrerinnen, wirklich Dorfschullehrer, tschechische Dorfschullehrer wurden mit eigenen Porträtkarten bedacht. Das wäre auf deutscher Seite gar nicht denkbar gewesen. Also der stark egalitäre Charakter der tschechischen Gesellschaft kommt in diesen Postkarten eben auch zum Ausdruck.
Auf deutsch-böhmischer Seite wird demgegenüber das nationale Standardarsenal aufgeboten. Hermann der Cherusker, Barbarossa im Kyffhäuser, der Mann im Eisen oder die Wacht am Rhein, zur Not auch in die Moldau verlegt. Sogar deutsch-böhmische Bismarck-Karten sind zu finden, obwohl es ja gerade der alte Kanzler war, der die österreichischen Deutschen aus dem Reich geworfen hatte.
Und trotzdem wurde er verehrt, speziell in Deutschböhmen, und in ihm wurde nicht so sehr der Politiker gesehen, der die Deutschen in den böhmischen Ländern wie in Österreich insgesamt aus dem Reich ausgeschlossen hatte, sondern der mit der eisernen Faust. Die wünschte man sich eben auch im Habsburgerreich gegenüber den laschen Wiener deutschen Politikern, liberalen Politikern, in Anführungsstrichen.
Versöhnliches, Gemeinsames ist dagegen kaum zu finden. Allenfalls einzelne Nischen lassen sich benennen, der Bohemist und Ansichtskartensammler Rudolf Jaworski.
Durch die Sprache war allein schon eine Trennwand da. Denn zweisprachige Karten waren um die Jahrhundertwende so gut wie ausgeschlossen. Mit der einen bemerkenswerten Ausnahme Militärkarten. Manöverkarten, Militär, die waren zweisprachig. In der Ausstellung wird eine Karte sein, Kremsier Gromerschich. Mähren ist generell etwas entspannter, diese ideologische Konfrontation. Ich spreche aber bewusst von einer ideologischen Konfrontation, denn im tagtäglichen Leben war das nicht so.
Auf der Postkarte aber, da entbrennt der Kampf um Symbole. Welcher Nation gehört Karl IV. Und die alten Prager Baudenkmäler? Waren die Hussiten nationale Befreier oder etwa gnadenlose Schlechter? Nur selten ist ein tolerantes Nebeneinander zu finden, so etwa auf einer Karte, die in einer Doppelvignette das tschechische Nationaltheater und das deutsche Ständetheater zeigt. Wenn es aber auf den kleinen Karten praktisch alles gegeben hat, ist der Historiker Rudolf Jaworski nicht wenigstens auf einen einzigen Aufruf zum tschechisch-deutschen, eben zum böhmischen Miteinander gestoßen?
Kann ich ganz kurz beantworten, nein, solche Karten habe ich nicht gefunden. Ich habe natürlich wenige sozialdemokratische Karten gefunden, die aber in ganz allgemeinen Formen des Zusammenlebens der Völker gehalten haben, aber nicht speziell, also Postkarten mit Parolen, Deutsche und Tschechen, vereinigt euch, so etwas habe ich nicht gefunden.
Soweit Thomas Kirschner. Und nun folgt unsere, wenn Sie so wollen, tierische Sprachkurse.